Also, einen schönen guten Morgen von mir. Ich möchte zunächst mal eure Fantasie anregen. Stellt euch jetzt mal vor, egal ob ihr männlich oder weiblich seid, ihr wärt ein junger Mann. Allerdings lebt ihr in einem Land, in dem ihr verheiratet werdet. Ihr werdet euch eure zukünftige Frau nicht selbst aussuchen können. Aber heute ist der große Tag. Heute wird über Beamer projiziert, wie eure zukünftige aussieht. Ihr seid natürlich total nervös und richtig gespannt. Und jetzt kommt das Bild. Wie kann das sein, dass der eine junge Mann ganz angetan ist, aber der andere völlig entsetzt? Ich bitte mal um Handzeichen. Wer sieht in dem Bild eine alte Frau mit einem spitzen Kinn? Okay, eine ganze Menge. Und wer hat zuerst eine junge Frau gesehen? Ah, ein paar mehr Leute, also das ist ja ermutigend. Also für die, die noch nicht beides in diesem Bild sehen, also das wäre die Hakennase der Dame mit dem scharfen Kinn, die ältere Frau, und die junge Frau, da sieht man nur das Ohr, die guckt in diese Richtung, das ist ihre Nase. Seht ihr das? Ich hoffe, beide können jetzt beide in dem Bild entdecken. Also das Bild ist eigentlich ein bekanntes Sehtestbild. Und je nachdem, wie man eben dieses Bild ansieht, wird man das unterschiedlich bewerten, wird es unterschiedliche Reaktionen hervorrufen. Ihr kennt vielleicht solche Situationen. Zwei Menschen erleben die gleiche Situation und trotzdem bewerten sie sie ganz unterschiedlich, haben ganz verschiedene Emotionen dabei. Man könnte meinen, die beiden waren gar nicht zur gleichen Zeit am gleichen Ort. Wir entscheiden mit unserer Wahrnehmung und unseren Bewertungen, welche Perspektiven sich uns bieten. Also wir entscheiden, welche Perspektiven sich uns auch verschließen. Wir haben ja in den letzten Wochen und sonntags mit dem Thema Leid auseinandergesetzt, auf ganz verschiedene Weise. Wir hatten hier ein Ehepaar da, die eine Geschichte von Betroffenen erzählt hat, die uns hineingenommen hat in ihr Erleben. Wir haben uns das 8. Kapitel des Römerbriefes im Neuen Testament angesehen, das uns Mut macht, dass wirklich gar nichts, auch nicht Leid, uns von Gottes Liebe trennen kann, sondern dass Gott es ist, der für uns gelitten hat, der mit uns leidet und der uns durch Leid hindurchtragen möchte, damit Leid eben nicht unser Leben zerfrisst und zerstört. Gott möchte alles ummünzen, haben wir da miteinander herausgearbeitet aus dem Bibeltext, damit alles dem Leben dient, unserem Leben. Letzte Woche hatten wir Weltgebetstag für verfolgte Christen und wir haben an die Menschen gedacht, die zeitgleich in anderen Ländern verfolgt, misshandelt, bedroht werden, weil sie Christen sind. Und heute wollen wir uns in eine leidvolle Geschichte hineinbegeben, eine Geschichte aus dem Alten Testament, dem ersten Teil der Bibel. Unsere Perspektive in allem Erleben entscheidet, wie wir durch Situationen durchgehen. Der Bibeltext möchte uns heute Mut machen, dass wir Gott in einzelne Situationen unseres Lebens einbeziehen, ihn hineinholen in unsere Situationen, weil sich dann bei allem Schweren eine gute Perspektive entwickelt. Und das möchte Gott. Also unser Bibeltext macht uns Mut zu einem Perspektivwechsel in den Situationen, in denen wir stehen. So ist heute das Thema Perspektivwechsel, Umgang mit persönlichen Angriffen. Wenn wir uns gleich den Text anschauen, dann können wir uns dabei fragen, wie gehe ich eigentlich damit um, wenn sich alles gegen mich zu richten scheint? Wie reagiere ich, wenn ich angegriffen werde? Wie sieht es mit meiner Kritikfähigkeit aus? Lasse ich meinen Emotionen freien Lauf? Mit welchen Steinen werfe ich vielleicht selbst? Entscheide ich mich zu vergeben? Die Geschichte, um die es heute geht, die spielt etwa 1000 Jahre vor Christus. König David ist König über die 12 Stämme Israels und er residiert in der Hauptstadt in Jerusalem. Was König David nicht ahnt, ist, dass sein Sohn Absalom eine Verschwörung plant. Er will seinen Vater vom Thron stürzen und er verschafft sich deswegen ganz geschickt, systematisch über 4 Jahre lang manipulativ Einfluss beim Volk und bringt das Volk auf seine Seite. Sehr subtil, könnt ihr alles nachlesen. Eines Tages ist alles fertig arrangiert und dann lesen wir im zweiten Buch Samuel, Kapitel 15, die Verse 13 folgende. Ein Bote kam zu König David nach Jerusalem und meldete, Absalom hat eine Verschwörung angezettelt. Die meisten Israeliten sind auf seiner Seite. Dann gibt es für uns nur eins, fliehen, damit wir ihm nicht in die Hände fallen, sagte David zu seinen Anhängern. Wir müssen sofort aufbrechen, beeilt euch, sonst überwältigt er uns hier in der Stadt und dann sind alle Einwohner verloren. Denn bestimmt würde er ein großes Blutbad anrichten. Davids Leute antworteten, wir stehen zu unserem König, tu, was du für richtig hältst. David floh mit seiner ganzen Familie und allen Anhängern aus der Stadt. David und die Menschen, die mit ihm gegangen waren, stiegen weinend den Ölberg hinauf. Als Zeichen der Trauer hatten sie ihre Gesichter verhüllt und liefen barfuß. Unterwegs wurde David gemeldet, dein Berater Ahitophel unterstützt Absalom bei der Verschwörung. Am Volkstrauertag gedenken wir ja all der Menschen, die in Kriegen gefallen sind, denen Kriege übel mitgespielt haben, Spuren wurden hinterlassen im Leben von vielen Menschen. Hier unter uns kenne ich zumindest meine Mutter mit 80 Jahren, die noch erzählen kann, wie das war, als sie mit 12 Jahren von einer auf die andere Stunde auf die Flucht gehen musste. Da kann man nicht mehr viel zusammenpacken, da muss man nur noch los und hofft, dass man sein Leben dadurch bewahren kann. Wir können uns nur vage hineinversetzen, was das für die Menschen da bedeutete in Jerusalem. Von einer auf die andere Minute los, alles hinter sich lassen, eine ungesichere Zukunft vor sich. Und ich denke, in dieser Situation muss es ja sehr tief treffen, dass der eigene Sohn diese Verschwörung angezettelt hat. David erlebt Verrat und Hass mitten aus dem engsten Familienkreis und dem Kreis seiner engsten Begleiter. David als König, wer die Geschichte insgesamt kennt, seine Lebensgeschichte, mal wieder auf der Flucht. Und die, die ihn begleiten, gehen barfuß, verhüllen vor Trauer ihr Gesicht und weinen ungehemmt, Männer, Frauen und Kinder. In der Kultur Davids hatten starke Emotionen Platz und da musste sich niemand für schämen. Diese Emotionen wurden ausdrücklich gezeigt. Was mag diesem gedemütigten König in dieser Situation durch den Kopf gegangen sein? Was mag ihm durchs Herz gefahren sein? Und mitten in dieser Situation ist da noch jemand voller Emotionen, und zwar Schimi, einer aus der Familie des ersten Königs Sauls. Ich lese aus 2. Samuel 16, die Verse 5 bis 14. Das ist unsere eigentliche Geschichte heute. Als König David nach Bahurim kam, lief ihm ein Mann aus dem Ort entgegen und beschimpfte ihn. Es war Schimi, ein Sohn Geras, der mit Saul verwandt war. Schimi ließ sich von der Leibwache und den Elitesoldaten, die den König umgaben, nicht abschrecken. Und er warf mit Steinen nach David und seinem Gefolge. Dabei fluchte er und schrie, verschwinde, du Verbrecher, du Mörder. Ja, du bist schuld daran, dass Saul und seine Familie umgekommen sind. Du hast die Herrschaft einfach an dich gerissen. Aber jetzt straft dich der Herr für das unschuldig vergossene Blut. Er hat deinem Sohn Absalom an deiner Stelle zum König gemacht und dich ins Unglück gestürzt. Etwas Besseres hast du auch gar nicht verdient, du Mörder. Wie wird David als König darauf reagieren? Wie würden wir reagieren? Als wäre die Flucht und der Anlass dazu nicht schon schlimm genug, bekommt David jetzt auch noch alte Aggressionen zu spüren. Ein altes Fass wird geöffnet. Da macht sich einer so richtig Luft. Vielleicht erinnert ihr euch, dass ihr euch auch schon mal so überfallen gefühlt habt. Vielleicht habt ihr sogar in der Familie oder im Berufsalltag letzte Woche so eine Situation erlebt. Da wirst du plötzlich angegriffen und vielleicht bist du sowieso schon dünnhäutig. Und dann stehst du mitten in der Schusslinie. Vermutlich sind dabei nicht echte Steine geflogen, aber Worte verletzen ja auch und treffen wie harte Steine. Aber wie reagieren wir dann auf solche Angriffe? Schlagen wir direkt zurück oder verkriechen uns und richten die Aggression gegen uns selbst? Mauern wir, bemitleiden wir uns, vergraben uns in negative Gedankenmühlen? Wie ist das? Haben wir und suchen wir dann Verbündete? Und wo Verbündete für was? In unserer Geschichte ist David nicht allein und man könnte meinen, das ist ja gut so. Sein Neffe bietet sich hier an, von sich aus für David zu kämpfen. Sehen wir uns in solchen Situationen nicht vielleicht auch danach, nach so einem menschlichen Retter, der für uns in die Bresche springt? Wären da dann alle Mittel recht? Wer die Geschichte im Garten Gethsemane kennt, der erinnert sich hier an Petrus, der, als die Soldaten kommen, um Jesus abzuführen, sein Schwert nimmt und für Jesus eintreten will. In unserer Geschichte gibt es auch so einen Petrus an Davids Seite. Und zwar lesen wir in Vers 9, da sagte Abishai, der Sohn von Davids Schwester Zeruja, zum König: Wie kommt dieser Nichtsnutz dazu, dich so zu beschimpfen? Lass mich hingehen und ihm den Kopf abschlagen. Also, das war noch eine andere Zeit, aber denken tun wir das ja auch oft genug. Doch David bremste ihn. Das finde ich bemerkenswert. Sind wir Menschen auch als Betroffene Menschen, die die Notbremse ziehen, bevor die Spirale der Gewalt weiter eskaliert? Wie reagieren wir denn, wenn wir angegriffen werden? Ziehen wir noch die Bremse? Fallen wir dem Rad in die Speichen? Abishai hatte David immerhin noch gefragt, sodass David ihn bremsen konnte. Petrus, 1000 Jahre später, der hat blitzschnell gehandelt und ab war das Ohr. Aber so wurde Jesus in der markanten Situation, bevor er gefangen abgeführt wurde, noch zum Heiland. Er heilte das abgeschlagene Ohr des Soldaten und setzte ein starkes Zeichen des Friedens, der Feindesliebe gegen Gewalt. David reagiert hier in der Geschichte schon wie prophetisch auf Jesus hin, im Sinne der Feindesliebe Jesu. Im Neuen Testament schreibt später Paulus in seinem Brief an die Gemeinde in Rom in Kapitel 12, vergeltet niemals Unrecht mit neuem Unrecht. Soweit es irgend möglich ist und von euch abhängt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Liebe Freunde, verschafft euch nicht selbst Recht. Überlasst vielmehr Gott das Urteil. Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege das Böse durch das Gute. David weigert sich, an diesem markanten Punkt Unrecht zu vergelten, zurückzuschlagen. Angesichts des Angriffs reagiert er besonnen, inmitten dieser aufgepeitschten Gemüter. Er muss in dieser Situation nicht Recht haben und sein Recht einfordern. Wir sehen hier einen demütigen König. Vor allen angegriffen hat er die innere Gelassenheit, die Besonnenheit und Weisheit, nicht für seine Ehre zu kämpfen oder dafür kämpfen zu lassen. Er bremst, er setzt ein Zeichen des Friedens. Und das kann in unseren Alltagssituationen sehr verschieden aussehen. Aber ich möchte euch einladen, dass ihr den Gedanken mitnehmt in die nächste Woche und überlegt, wo ihr bremsen könnt und ein Zeichen des Friedens setzen. Wir erleben hier David nicht schwach, sondern wir erleben seine innere Stärke. Er kann sich zurücknehmen. Und David handelt nicht aus Angst oder weil er ein Duckmäuser wäre. Nein, sein Besänftigen geht einher damit, deutliche Worte zu finden und sehr klar Positionen zu beziehen. Das merken wir, wenn wir weiterlesen. Und was wir von David lernen können, ich denke, das sind 3 Punkte. Und den ersten möchte ich heute überschreiben: Wir können eine neue Sicht auf Angriffe bekommen, mit Gottes Hilfe. David entgegnet nämlich: Wie oft muss ich es dir und deinem Bruder Joab noch sagen? Ich halte nichts von euren Racheakten. Soll dieser Schimi mich doch beschimpfen? Wenn der Herr es ihm befohlen hat, können wir es ihm dann verbieten? Nun wandte David sich an seine Soldaten, die um ihn standen. Wenn schon mein eigener Sohn mir nach dem Leben trachtet, dann ist doch von diesem Verwandten Sauls das erst recht zu erwarten. Lass ihn nur schimpfen und fluchen. Bestimmt hat der Herr es ihm befohlen. Bemühen wir uns, wie David, wenn wir Angriffen ausgesetzt sind, uns erstmal hineinzuversetzen in die Angreifer, den Angreifer mit einem gewissen Erbarmen zu sehen, verstehen zu können, was den anderen zu seinen Emotionen treibt, selbst wenn diese nicht richtig und gut sind. Was können wir von dem leiderprobten David lernen? Was gewinnt hier David und was können wir gewinnen in solchen Situationen? David gewinnt eine andere Perspektive, als die Leute um ihn herum haben. Er gewinnt eine andere Sicht, eine neue Sicht, nämlich Gottes Sicht, auf den Angriff und die Person, die angreift. Sein Angreifer hat Gründe, da gibt es eine Geschichte, der Angreifer hat Motive und auch er verdient Verständnis. Verständnis bedeutet ja überhaupt nicht Einvernehmen. Jesus versteht seine Peiniger, als er am Kreuz hängt und bittet seinen Vater, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Jesus hält es nicht für richtig, was sie tun, aber er bringt hier ein Stück Verständnis zum Ausdruck. Es gibt Verblendung und es hilft uns, wenn wir manchmal sehen, wo Menschen stehen, wo sie auch auf dunklen Wegen sind. Wir können Verständnis für Menschen gewinnen, die sich gegen uns stellen. Unser Verständnis muss ihnen überhaupt nicht recht geben, aber es lässt ihnen die Würde, die sie verdienen. Auf dem Weg, den anderen ein Stück verstehen zu wollen, tiefer zu blicken, hilft uns dann auch, den Funken Wahrheit zu sehen, der in fast allen Lügen steckt. Wie in dieser Geschichte ist vermutlich der Inhalt des Angriffs ja selten zu 100% Unrecht. Und da wird sich unsere Kritikfähigkeit erweisen. Bei Angriffen geht es immer wieder um einen Perspektivwechsel, einen neuen Blick auch in die Abgründe unseres Herzens. Welcher Funke Wahrheit steckt auch in dem Angriff drin? Und dieser Shimi präsentiert ja eine Menge Lügen. Also wer die David-Geschichte genauer kennt, der weiß, dass David gerade nicht Saul nach dem Leben getrachtet hatte, sondern ihn sogar verschont hat, obwohl er sein Erzfeind war. Er hatte Gelegenheit, ihn aus dem Weg zu schaffen und er hat es bewusst nicht getan. Und Gott steht natürlich überhaupt nicht hinter diesem Umsturz von Absalom. Den hat der eigenmächtig geplant. Aber wie so vieles wird ja Gott immer auch Unrecht in die Schuhe geschoben. Und was auch nicht stimmt, dass diese Verschwörung eine Strafe Gottes ist. Was soll nicht alles eine Strafe Gottes sein? Aber wenn wir in die Bibel sehen, dann wissen wir, was schon prophezeit ist und was seit Jesus gilt, dass die Strafe auf ihn lebt, damit wir Frieden haben. Nichts, was uns geschieht, ist eine Strafe Gottes in unserem Leben. Solange wir leben, gilt Gottes Gnade. Aber dieser Shimi hat doch auf andere Weise auch Recht, wenn er David als Mörder beschimpft. David war nämlich mal in eine Ehe eingebrochen und hat ein Kind gezeugt. Und um dieses Unrecht zu vertuschen, hat er ihren Ehemann kalt, um die Sache eben nicht öffentlich werden zu lassen, geplant aus dem Weg schaffen lassen. David hatte einen Menschen auf dem Gewissen und genauer genommen viele Menschen, denn er hat Kriege geführt. Aber es ist, denke ich, immer wieder gut, wenn wir uns an unsere Erlösungsbedürftigkeit erinnern. David hatte über seiner Schuld aufrichtig Buße getan. Seit Jesus am Kreuz für uns, für die ganze Welt gestorben ist, verstehen wir besser, warum wir Vergebung finden können, warum Gott durchstreichen kann, was wir vermasseln und falsch machen, wo wir Schuld auf uns laden. David ist so gesehen zu diesem Zeitpunkt, weil er seine Schuld bekannt hat und Gott sie ihm vergeben hat, eben gar kein Mörder mehr. Er ist ein begnadigter Sünder, ein Freigesprochener. Aber wer sich wie David eingesteht, was er selbst schon im Leben falsch gemacht hat, der wird ein größeres Erbarmen für Menschen haben, wenn er selbst angegriffen wird. Und ein zweiter Punkt, nämlich Gottes Sicht zu haben von den Umständen und seine Perspektive, seine Möglichkeiten in all dem, was uns schmerzt und schwierig ist, zu sehen. Und da ist David uns wieder ein Vorbild, denn er holt in mehrfacher Hinsicht Gott in diese zerstörerische Situation. Er sagt in Vers 11b, lasst ihn nur schimpfen und fluchen, bestimmt hat der Herr es ihm befohlen. Doch ich hoffe, dass der Herr mich nicht allein lässt in meinem Elend. Vielleicht verwandelt er die Flüche Schimis in Segen. David und seine Leute setzten ihren Weg fort. Schimi lief ihnen am Berghang entlang, fluchte und warf mit Steinen und Erdklumpen nach dem König. Erschöpft erreichten sie schließlich den Jordan und ruhten sich dort aus. König David sagt, lass ihn nur schimpfen. Ich hoffe, dass der Herr mich nicht allein lässt in meinem Elend. Vielleicht verwandelt er die Flüche Schimis in Segen. Nun habe ich ja vor 2 Wochen erst gepredigt, dass Gott nicht der Bündnispartner des Bösen ist und niemandem zu Bösen anstiftet. Ich denke, die Aussage Davids sollten wir nicht so verstehen, als hätte Gott diesem Schimi die Beschimpfung eingeflüstert. Gott ist vollkommen gut, das wissen wir aus dem gesamten Zeugnis der Schrift. Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. Im 1. Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 5 lesen wir sogar, bei Gott ist nicht mal sowas wie eines Lichtwechsels Schatten. Also nicht mal ein kleiner Schatten huscht über Gott hinweg. Gott ist einfach nur gut. Ich möchte die Aussage Davids auf folgende Weise verstehbar machen und mit dem Gesamtzeugnis der Schrift in Einklang bringen. Wer davon ausgeht, dass Gott regiert und niemals schläft, also ihm nichts entgeht oder entgleitet, der findet Frieden in der Tatsache, dass Gott das, was geschieht, immerhin zugelassen hat und nicht abgewendet hat und insofern ja offensichtlich eine Lösung parat hat. Und auch eine Lösung, dass uns das noch zum Guten dienen kann. Ich bin überzeugt, dass mich nur in meinem Leben das trifft, was Gott sozusagen durchwinkt. Und das muss ich nicht verstehen, warum es so ist, aber das gibt mir so eine innere Gelassenheit und einen Frieden, dass ich mir sage, was Gott durchwinkt in meinem Leben, dann hat er dafür einen Weg, eine Lösung. Und dann kann mir das zum Besten mitwirken. Aber dafür brauche ich diesen Perspektivwechsel, Gottes Möglichkeiten darüber zu legen. In Gottes Perspektive wird nämlich alles umgemünzt und verwandelt. Vom Tod zum Leben, von Zerstörung zu Standhaftigkeit und Widerstand, von Chaos zu Frieden, von Trauer zu Trost, von Schmerz und Verletzung zu Heilung und Wiederherstellung. Jeder Zerstörungsprozess kann tatsächlich zu einem Reife- und Segensprozess werden. Alles, was kommt, darf am Ende der Echtheitserweis sein für mein Vertrauen Gott gegenüber, aber vor allen Dingen für Gottes Treue, dass er seine Zusagen uns gegenüber hält. Aus dieser Perspektive bekommt alles eine neue Bewertung. Wir haben keine Garantie, dass Menschen von ihrem Unrecht umkehren, aber wir sind nicht ohnmächtig dabei, sondern wir dürfen im Namen Jesu unsere Feinde segnen. Menschen, die uns das Leben schwer machen. Wir sollen das Böse mit Gutem besiegen. Und es gibt sogar im Alten Testament, im Buch der Sprüche, Kapitel 16, Vers 7, die Aussage, wenn dein Handeln Gott gefällt, bewegt er sogar deine Feinde dazu, sich mit dir zu versöhnen. Eine starke Aussage. Wenn wir also Gottes Liebe und Gnade vertrauen und sie leben, dann braucht es uns noch nicht mal überraschen, wenn sich auf wundersame Weise auch beim anderen ein Perspektivwechsel einstellt. Und bei diesem Schimi kommt es tatsächlich zu einem Perspektivwechsel, wenn wir weiterlesen in 2. Samuel Kapitel 19, also nur 3 Kapitel später ab Vers 17, zeigt er plötzlich eine ganz neue Haltung. Gott macht einen Perspektivwechsel möglich, dass Umkehr, Sündenbekenntnis, Begnadigung und Freiheit, eine neue Freiheit möglich sind. Gott verändert die gesamte Lage, in der sich David auf der Flucht zunächst befunden hat. Absalom, der den Aufstand angezettelt hatte, stirbt im Kampf. David kann nach Jerusalem als König zurückkommen. Und wir lesen in 2. Samuel 19, in allen Stämmen des Landes warfen sie sich gegenseitig vor, wir sind schuld daran, dass König David vor Absalom fliehen und das Gebiet Juda verlassen musste. Dabei hat er uns doch immer von den Feinden befreit. Absalom, den wir zum neuen König gekrönt haben, ist in der Schlacht gefallen. Warum unternimmt niemand etwas, um David zurückzuholen? Ein paar Verse weiter, da trat David den Rückweg an und erreichte den Jordan. Und zur gleichen Zeit lief auch der Benjaminiter Shimi, ein Sohn Geras aus Bahurim, zum Jordan, um David dort zu treffen. Und jetzt denkt man, oh, was kommt jetzt? Die nächste Attacke? Als David den Jordan überqueren wollte, ging Shimi zu ihm, warf sich vor ihm zu Boden und flehte: Mein König, vergib mir, was ich dir angetan habe, als du Jerusalem verlassen musstest. Bitte rechne mir diese große Schuld nicht zu. Ich weiß, dass es ein schwerer Fehler war. Da mischte sich Davids Neffe Abishai ein und sagte: Shimi verdient den Tod. Er hat den König, den der Herr eingesetzt hat, aufs Übelste beschimpft. Doch David wies ihn zurecht: Von dir und deinem Bruder lasse ich mir nichts vorschreiben. Ihr könnt mich nicht zu so einer Tat verleiten. Von jetzt an bin ich wieder König und darum soll heute kein Israelit hingerichtet werden. Dann wandte der König sich an Shimi und versprach ihm: Du musst nicht sterben. Ich gebe dir mein Wort. Ein starker Akzent, da ist jemand, der umkehrt, der eine neue Haltung gewinnt und den Mut hat, um Vergebung zu bitten. Ich denke, das sollten wir mehr und mehr in unserem Alltag lernen. Nicht schwamm drüber und wieder nett sein, sondern ausdrücklich um Vergebung zu bitten. Aber dann stößt er auch auf jemanden, der ihm Vergebung gewährt. Und das ist wichtig, dass wir uns immer wieder entschließen, dem anderen, der an uns schuldig geworden ist, zu vergeben und auch dafür Worte zu finden, dass Frieden einkehren kann. Hier vorne steht Abendmahl, sowohl auf der ersten Stufe als auch dort auf dem Bistrotisch. Wir feiern jeden Sonntag Abendmahl und heute ist wieder die Gelegenheit, wenn wir gleich in eine Zeit kommen, in der wir Lieder zu Gottes Ehre singen, dass jeder persönlich mit jemandem anderen, in einer Gruppe oder auch alleine nach vorne kommen kann und Abendmahl nehmen. Und Abendmahl nehmen ist eine Einladung zu einem Perspektivwechsel. Gott lädt uns ein, dass wir auf das vertrauen, was Jesus Christus für uns getan hat, als er am Kreuz hing. Jesus ist für unsere Schuld gestorben. Er hat den Preis für unsere Schuld bezahlt. Und wenn wir das annehmen und ihn Herr in unserem Leben sein lassen, dann sind wir eingeladen, heute zum ersten Mal oder wieder zum x-ten Mal Abendmahl zu feiern und in diesen Bund Gottes, diesen Bund der Vergebung einzutreten. Es ist so befreiend, dass wir jederzeit die Möglichkeit zur Umkehr und zur Vergebung haben, Frieden zu finden. Und insofern seid eingeladen heute von Gott, neu Frieden zu finden. Trotz aller herausfordernden Situationen, in denen ihr vielleicht steht, die ihr vor Augen habt, die ihr auch erleidet, Gott möchte in euer Leben kommen und die Situation ummünzen. Er möchte, dass ihr Vergebung sucht, in Anspruch nehmt, dass ihr um Vergebung bittet, dass ihr Vergebung gewährt, Menschen einen Freispruch zusprecht. Und Gott möchte uns in eine neue Freiheit führen, dass wir seine Perspektive in allen Lebenssituationen haben. Ich möchte noch mit uns beten. Vater im Himmel, ich möchte dir danken, dass wir die Bibel haben, dein Wort. So viele Geschichten, die eigentlich mitten aus unserem Alltag sein könnten, mit den Bildern, den Gedanken, dem, was geschieht. Und danke, dass du uns vielfach zeigst, dass wir einen Weg ins Leben wählen können. Einen Weg heraus aus Zerstörung, die Bremse zu ziehen, einen Weg des Friedens zu wählen. Und du wirst uns immer wieder überraschen, dass auf diesem Weg des Friedens, dem Weg deiner Perspektive, auf erstaunliche Weise sich Dinge zusammenfügen, die man vorher nicht ahnen konnte. Danke, dass da, wo wir dir vertrauen, unser Vertrauen belohnt wird. Wir wollen dir, wie König David, unser Leben anvertrauen, dir unser Leben überlassen. Wir wollen dich einladen, dass du in unser Leben kommst. Wir wollen dir Raum geben. Wir wollen heute Vergebung Raum geben. Danke, dass wir neu mit dem Abendmahl in deinen Bund eintreten dürfen, in die Freundschaft mit dir. Und dass wir das Leben wählen dürfen. dass wir beschenkt werden mit einer neuen Perspektive. Herzlichen Dank dafür. Amen.